Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isyon in Kreuz und Quer durch Korea unter anderem über eine Kampagne zur Leseförderung. Sie hören außerdem das Autorenporträt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Südkorea und Vietnam wollen für Energiesicherheit und Lieferkettenstabilität enger kooperieren. Südkoreanischer Sondergesandter trifft Irans Außenminister. Südkorea und USA wollen Zeitpunkt für Befehlsgewalttransfer im Oktober festlegen. Südkorea und Vietnam haben sich geeinigt, auf der Grundlage ihres gegenseitigen festen Vertrauens die strategische Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Infrastruktur zu stärken. Das gab Präsident Lee Jae-myung beim gemeinsamen Presseauftritt im Anschluss an das Gipfeltreffen mit Tô Lâm, dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams und Präsidenten des Landes, am Mittwoch in Hanoi bekannt. Sie seien sich darin einig, dass inmitten der Instabilität der Lieferketten aufgrund der Lage im Nahen Osten die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern noch größer geworden sei. Sie hätten eine engere Kooperation für die Stärkung der Energiesicherheit und die Lieferkettenstabilität vereinbart, teilte Lee mit. Lee wies darauf hin, dass am Donnerstag ein Vertrag über die Lieferung koreanischer Züge für die Stadtbahn in Ho Chi Minh Stadt unterzeichnet wird. Er äußerte die Hoffnung, dass der Vertrag zur Verbesserung der Bahninfrastruktur in Vietnam beitragen und zum Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit bei großen Infrastrukturprojekten für Verkehr und Logistik in dem Land führen werde. Auch teilte er mit, dass beide Länder die Kooperation in den Bereichen Handel und Investitionen noch stärker gegenseitig fördern wollen, um das Ziel eines bilateralen Handelsvolumens von 150 Milliarden Dollar bis 2030 zu erreichen. Ein südkoreanischer Sondergesandter hat Irans Außenminister Abbas Araghchi um die Kooperation für eine sichere Passage der Straße von Hormuz durch koreanische Schiffe gebeten. Wie das Außenministerium in Seoul am Donnerstag mitteilte, traf Chung Byung-ha, Sondergesandter von Außenminister Cho Hyun, am Mittwoch in Teheran mit dem iranischen Außenminister zusammen. Sie hätten über die Lage im Nahen Osten und anstehende Angelegenheiten in den bilateralen Beziehungen gesprochen. Chung unterstrich die Notwendigkeit der Gewährleistung der freien Schifffahrt in der Straße von Hormuz. Er suchte um Irans besondere Kooperation, damit alle Schiffe, einschließlich der koreanischen, schnell und sicher fahren können. Der Sondergesandte äußerte auch die Hoffnung, dass Frieden und Stabilität im Nahen Osten nach einer Fortsetzung der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran schnell wiederhergestellt werden. Araghchi würdigte die Entscheidung seines südkoreanischen Amtskollegen Cho, trotz schwieriger Umstände einen Sondergesandten zu entsenden, und die ununterbrochene Arbeit der südkoreanischen Botschaft. Er hoffte außerdem, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern weiterhin stabil entwickeln werden. Südkorea und die USA haben laut Seoul noch keinen konkreten Zeitpunkt für den Transfer der Befehlsgewalt oder OPCON im Kriegsfall festgelegt. Das erklärte das südkoreanische Verteidigungsministerium, nachdem der Kommandeur der US-Truppen in Korea, Xavier Brunson, das Jahr 2029 ins Spiel gebracht hatte. Den Zeitpunkt für die Übergabe der OPCON an Seoul würden die Verteidigungsminister Südkoreas und der USA bei der bilateralen Sicherheitskonsultation im Oktober auf Grundlage von Vorschlägen ihrer Militärbehörden festlegen. Der Termin werde dann den Präsidenten beider Länder vorgeschlagen, teilte Amtssprecherin Chung Bina am Donnerstag mit. Chong wies auf den 2015 vereinbarten Plan zu einer bedingungsbasierten Übergabe des Kriegskommandos hin. Im Einklang mit dem Grundsatz, dass der Opcon-Transfer gemäß diesem Plan nach der Erfüllung der vereinbarten Voraussetzungen erfolge, arbeite man auf systematische, stabile und konsequente Weise daran, erklärte sie weiter. Es wurde gefragt, ob es Meinungsunterschiede zwischen Südkorea und den USA gebe, weil Seoul 2028 als Zieltermin anstrebe. Die Sprecherin betonte, ein Termin stehe noch nicht fest. Es sei verfrüht, einen Zeitpunkt zu nennen, weil die Verteidigungsminister beider Länder noch einen Vorschlag unterbreiten müssten. Südkorea hat bekräftigt, dass es keine diskriminierenden Vorschriften gegenüber US-amerikanischen Unternehmen wie Coupang gibt. Die Regierung setzt ihre Zusage, dass US-Digitalunternehmen weder diskriminierenden Maßnahmen noch unnötigen Hemmnissen ausgesetzt sein würden, gemäß den Gipfelvereinbarungen zwischen den Staatschefs beider Länder gewissenhaft um. Das gelte auch für Coupang, sagte ein Beamter des Außenministeriums am Donnerstag. Damit reagiert er auf die Forderung einer Gruppe von US-Abgeordneten, diskriminierende Regulierungen gegenüber US-Unternehmen, darunter dem E-Commerce-Riesen Coupang, umgehend einzustellen. Ein entsprechendes Schreiben hatten 54 Mitglieder des Republican Study Committee, einer Gruppierung in der republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus, an die südkoreanische Botschafterin in den USA Kang Yong-ha geschickt. Sie hatten darin behauptet, dass Coupang im letzten Jahrzehnt die größte Quelle der ausländischen Direktinvestitionen der USA in Korea gewesen sei. Sie warfen der koreanischen Regierung vor, ein Datenleck geringer Empfindlichkeit als Vorwand für einen Angriff auf Coupang genutzt zu haben. Der Beamte erklärte weiter, die Untersuchung und die Maßnahmen im Fall Coupang erfolgten im Einklang mit nationalem Recht und ordnungsgemäßen Verfahren und würden diskriminierungsfrei und unabhängig von Nationen durchgeführt. Südkorea habe diese Position dem US-Kongress wiederholt erläutert und werde dies auch weiterhin tun. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer hat die Hoffnung auf vorteilhafte Ergebnisse für die USA im Bereich der digitalen Regulierung geäußert und dabei Südkorea erwähnt. Die entsprechende Äußerung machte Greer in einer Anhörung des US-Repräsentantenhauses am Mittwoch. Er war gefragt worden, wann sein Büro voraussichtlich eventuelle Untersuchungen zu digitalen Angelegenheiten gemäß Abschnitt 301 des Handelsgesetzes einleiten werde. Auch wurde gefragt, ob dabei der Fokus auf die Europäische Union, Südkorea, Australien bzw. Kanada gelegt werden würde. Er antwortete, das sei ein Bereich, auf den man sich recht stark fokussiere. Man wolle sicherstellen, dass andere Länder amerikanische Unternehmen weder diskriminieren noch sie übermäßig belasten oder sie als Geldquelle nutzen. Man wolle Ergebnisse in diesen Ländern sehen, seien es die EU, Australien, Korea oder EU-Mitgliedsländer. Greers Äußerungen werden als eine Art Druckausübung verstanden. Sollten die Verhandlungen mit Südkorea über die digitale Regulierung nicht gut verlaufen, könnte Washington auf Grundlage von Abschnitt 301 des Handelsgesetzes Maßnahmen ergreifen, meinte er. Der Zustimmungswert für Präsident Lee Jae-myung hat sich auf dem höchsten Stand seit seinem Amtsantritt im letzten Juni gehalten. Laut den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen der National Barometer Survey bewerteten 69% der Befragten Lees Arbeit positiv. Befragt wurden von Montag bis Mittwoch 1005 Menschen ab 18 Jahren. Der Zustimmungswert blieb damit gegenüber der letzten Umfrage vor 2 Wochen unverändert. Bei der Umfrage, die 4 Meinungsforschungsinstitute, darunter M-Brain Public, alle 2 Wochen durchführen, erreichte Lee seit der 4. Märzwoche das 3. Mal in Folge 69%. 21%, damit 1 Prozentpunkt weniger als beim letzten Mal, äußerten sich unzufrieden mit Lees Amtsführung. Die regierende Demokratische Partei verbesserte sich um 1 Prozentpunkt auf 48%. Die führende Oppositionspartei Macht des Volkes büßte dagegen 3 Prozentpunkte auf 15% ein, was der tiefste Stand seit dem Amtsantritt der amtierenden Regierung ist. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea mit Isuyan am Mikrofon. Heute beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Zunächst erfahren Sie, dass die 33-jährige südkoreanische Klimaaktivistin Kim Bo-rim den Goldman Environmental Prize, auch bekannt als der Grüne Nobelpreis, erhielt. Mit einer historischen Verfassungsbeschwerde erstritten sie und ihre Mitstreiter im Jahr 2024 ein Grundsatzurteil. Das Gericht entschied, dass Südkoreas Klimaschutzgesetz die Grundrechte künftiger Generationen verletzt. Es war das erste erfolgreiche Jugendklimaverfahren in ganz Asien. Näheres dazu im ersten Teil. Südkorea startet eine landesweite Kampagne zum Lesen. Unter dem Motto „Das lesende Korea“ rufen das Kulturministerium und die Buchbranche dazu auf, Bücher wieder stärker in den Alltag zu integrieren, mit Veranstaltungen, Prominenten und einem Appell, im KI-Zeitalter anders zu denken. Der 23. April ist nämlich nicht nur der Auftakt der Kampagne, sondern auch der UNESCO-Welttag des Buches. Mehr dazu im zweiten Teil. Im dritten Teil erfahren Sie, dass Seoul 12 Jugendliche als Sonderbotschafter für internationale Politik und Geschichte nach Deutschland schickte. Sie besuchen Gedenkstätten, Institutionen und koreanische Gemeinden und lernen dabei nicht nur deutsche Geschichte kennen, sondern auch, wie politische Beteiligung funktioniert. Zum Abschluss hören Sie die Donnerstagsrubrik Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt mit Jan Dirks. Nun Zeit für ein paar Takte Musik. Viel Spaß mit dem Lied Creep in the Green, gesungen von Zannabi. Die 33-jährige Südkoreanerin Kim Bo-rim hat den renommierten Goldman Environmental Prize gewonnen, der oft als grüner Nobelpreis bezeichnet wird und die höchste Auszeichnung im Bereich Umweltschutz ist. Kim Bo-rim ist Mitgründerin der Organisation Jugendliche Klimaaktion. Die in San Francisco ansässige Goldman Environmental Foundation gab bekannt, dass Kim die diesjährige Preisträgerin für die Region Asien ist. Für Südkorea ist es die erste Auszeichnung dieser Art seit 31 Jahren. Zuletzt hatte 1995 der Umweltaktivist Choi Yeol den Preis erhalten. Kim Bo-rim und ihre Organisation haben in Asien erstmals eine von Jugendlichen geführte Klimaklage gewonnen und damit laut der Stiftung einen entscheidenden Wendepunkt in der asiatischen Klimabewegung markiert. Das Preisgeld beträgt 175.000 US-Dollar. Der Preis wurde 1989 vom amerikanischen Philanthropen-Ehepaar Richard und Rhoda Goldman ins Leben gerufen. Jährlich wird jeweils ein Preisträger aus Afrika, Asien, Europa, den Inselstaaten, Nordamerika sowie Süd- und Zentralamerika ausgezeichnet. Es sind stets Aktivistinnen und Aktivisten aus Graswurzelbewegungen. Kim Bo-rims Weg zur Auszeichnung begann nicht in einem Gerichtssaal, sondern auf der Straße. Im Jahr 2019 inspirierte die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg mit ihren Schulstreiks die weltweite Fridays for Future-Bewegung. Auch in Südkorea gingen Jugendliche auf die Straße, zeitweise bis zu 700 Personen. Kim Bo-rim gehörte von Anfang an dazu, als Mitgründerin von Jugendliche Klimaaktion. Doch die politische Wirkung blieb zunächst aus. Die Aktivistinnen und Aktivisten trafen sich mit dem damaligen Umweltminister und den Chefs der Bildungsbehörden. Die Antwort war stets dieselbe: Eine zu ambitionierte Klimapolitik sei in der Praxis kaum umsetzbar. Die Politik inszenierte sich als aufmerksamer Zuhörer, handelte aber nicht. Daraufhin änderten die Jugendlichen ihre Strategie. Anstatt weitere Petitionen zu verfassen, reichten sie im Jahr 2020 eine Verfassungsbeschwerde ein, die erste ihrer Art in ganz Asien, eingereicht von Minderjährigen. Sie argumentierten, der Staat verletze durch unzureichende Klimaschutzmaßnahmen das Recht auf eine gesunde Umwelt sowie das Recht auf persönliche Entfaltung. In den Folgejahren schlossen sich weitere Klagen an, sodass am Ende 255 Klägerinnen und Kläger standen. Rechtsanwalt Yoon Se-jung, der die Fälle mitbetreut hatte, beschrieb die juristische Ausgangslage als schwierig. Gerichte seien traditionell sehr zurückhaltend, wenn es darum gehe, zu Schäden Stellung zu nehmen, die noch gar nicht eingetreten seien. Im August 2024 fällte das südkoreanische Verfassungsgericht sein Urteil. Die staatlichen Klimaziele im sogenannten Klimaneutralitätsgesetz seien unzureichend und verletzten die Grundrechte künftiger Generationen. Südkorea war damit das fünfte Land weltweit, das die staatliche Verantwortung für Klimaschutz gerichtlich bestätigte, nach den Niederlanden, Deutschland, Irland und der Schweiz. Das Urteil wirkte weit über Korea hinaus. So reichten in Japan im Jahr 2024 Jugendliche eine Zivilklage gegen Betreiber von Kohlekraftwerken ein und in Taiwan begann im selben Jahr ein Verfahren gegen den Staat. Im vergangenen Jahr trafen sich Aktivistinnen, Aktivisten und Anwältinnen und Anwälte aus allen drei Ländern zu einem dreitägigen Workshop in Südkorea, um Strategien auszutauschen. Im internationalen Netzwerk Climate Litigation Network werden Klageschriften, Beweismittel und juristische Strategien geteilt. Kim Bo-rim empfing den Preis mit gemischten Gefühlen. Die Auszeichnung gelte nicht ihr allein, sagte sie, sondern beleuchte die Zeit des Kampfes einer ganzen Bewegung. In der koreanischen Gesellschaft wurden die Stimmen junger Menschen häufig nur symbolisch wahrgenommen, sie werden höflich angehört, aber nicht wirklich ernst genommen. Umso bedeutsamer sei es, dass die Jugendlichen dieses Mal als handelnde Subjekte wahrgenommen wurden. Der Kampf ist damit aber nicht beendet. Das Verfassungsgericht hatte das Parlament und die Regierung dazu verpflichtet, einen konkreten Emissionsminderungspfad für die Jahre 2031 bis 2049 gesetzlich festzulegen. Das Parlament ließ die Frist im Februar jedoch verstreichen, ohne ein Ergebnis zu erzielen. Kürzlich legte eine parlamentarische Kommission für Klimafragen die Ergebnisse eines Bürgerbeteiligungsverfahrens vor, mit 300 Bürgerinnen und Bürgern sowie 40 Vertreterinnen und Vertretern der jüngeren Generation. Fast 78% sprachen sich für einen konkaven Pfad aus, also für frühe, schnelle Emissionsminderungen. 19,9% befürworteten einen gleichmäßig linearen Abbau. Nur 2,1% stimmten für den konvexen Pfad, erst später, dann aber stärker zu reduzieren. Genau diese letzte Variante hatten Industrievertreter während des gesamten Verfahrens bevorzugt. Kim Borim kritisierte, sie hätten von Anfang bis Ende mit dem Argument geworben, die kurzfristigen Belastungen seien den Bürgerinnen und Bürgern nicht zuzumuten. Das Regierungsziel für 2035 sieht eine Reduktion um 53-61% vor. Rechtsanwalt Yun warnte, eine Politik am unteren Ende dieser Spanne widerspreche dem Geist des Verfassungsgerichtsurteils, da sie die Lasten erneut in die Zukunft verschiebe. Zudem sind die Ergebnisse des Bürgerbeteiligungsverfahrens rechtlich nicht bindend. Chuyao, Träger des Goldman-Preises von 1995 und Vorsitzender einer koreanischen Umweltstiftung, zog eine nüchterne Bilanz. Im internationalen Vergleich fehle es Südkorea noch immer an einer tragfähigen politischen Grundlage für echte Klimapolitik. Bücher sollen wieder mehr in den Alltag der Menschen integriert werden. Das hat sich das südkoreanische Kulturministerium vorgenommen und dafür eine groß angelegte Kampagne gestartet. Gemeinsam mit der staatlichen Fördereinrichtung für die Buchbranche, der Korea Publishing Industry Promotion Agency und der Stiftung Lesendes Korea wurde heute 2026 das Lesende Korea offiziell eröffnet. Die Kampagne läuft bereits im zweiten Jahr. Sie wurde 2025 mit dem Ziel gestartet, in Zeiten künstlicher Intelligenz die Fähigkeit zum eigenständigen Denken zu stärken und die Freude am Lesen im Alltag zu verbreiten. Passend dazu fand die Eröffnung in der Pyeolmadang-Bibliothek im Seoul-Messegelände QX statt, ein lichtdurchfluteter Raum inmitten eines Einkaufszentrums, in dem tausende Bücher auf Regalen bis zur Decke gestapelt sind. Den Startschuss gab eine öffentliche Auftaktveranstaltung. Die Literaturkritikerin Na Min-ae, Professorin an der Seoul National University, hielt einen Vortrag zum Thema »Die Welt durch Bücher sehen«. Anschließend wurde das Musical »Tausend Arten von Blau« aufgeführt. Zum Abschluss fand ein Büchergespräch, ein sogenannter Book Talk, mit dem Kulturminister Choi Hui-young und der Schriftstellerin Chong Se-rang statt. Noch bis Sonntag findet rund um die Bibliothek ein viertägiges Leseerlebnisfestival mit Programmen wie der Analyse des eigenen Leseverhaltens oder dem Basteln eines persönlichen Lesezeichens statt. Die Kampagne ist kein einmaliges Ereignis. Sie läuft das ganze Jahr mit dem klaren Ziel, das Lesen zu einem selbstverständlichen Teil des Alltags zu machen. Bekannte Gesichter aus Kultur und Politik machen mit. Die Schauspielerin Moon So-ri, die Romanautorin Kim Geum-hee und die Sängerin und Schriftstellerin Yoo Jo beteiligen sich als offizielle Kampagnenbotschafterinnen, ebenso wie mehrere Kabinettsmitglieder der südkoreanischen Regierung. Sie alle werden in den sozialen Netzwerken über ihre Leseerfahrung im Alltag berichten und damit einen digitalen Staffelstab weitergeben, von Person zu Person, von Buch zu Buch. Monat für Monat wird ein Überblick über Leseveranstaltungen im ganzen Land veröffentlicht, Büchermessen, Booktalks, Lesungen, gebündelt unter dem Titel »Lesen des Monats«. Ab Mai beteiligen sich 200 unabhängige Buchhandlungen aus der ganzen Republik an speziell zugeschnittenen Leseprogrammen für alle Altersgruppen. Auch Unternehmen werden einbezogen. Betriebe mit einer ausgeprägten Lesekultur erhalten Unterstützung beim Aufbau von Firmenbibliotheken und beim Zugang zu digitalen E-Book-Abonnements. All das wird von spielerischen Mitmachformaten begleitet. Beim Programm Buchkraftnachweis absolvieren Teilnehmende Schritt für Schritt Leseaufgaben. Beim Buchcheck-in besuchen sie Buchhandlungen und Bibliotheken im ganzen Land und dokumentieren ihre Leseaktivitäten, eine Art literarische Stempelkarte. Um zu vermeiden, dass die Kampagne bei einem einmaligen Impuls bleibt, soll die Zusammenarbeit zwischen Ministerien, Verlagen, Buchhandlungen und Bibliotheken, also zwischen öffentlichem und privatem Sektor, systematisch ausgebaut werden. Der Starttermin der Kampagne ist kein Zufall. Der 23. April ist der von der UNESCO ausgerufene Welttag des Buches. Das Datum erinnert an den Todestag zweier Weltliteraten, William Shakespeare und Miguel de Cervantes starben beide am 23. April 1616. Die Inspiration für das Datum stammt aus Katalonien in Spanien, wo am Georgstag eine jahrhundertealte Tradition gepflegt wird. Paare schenken einander Bücher und Rosen. An diesem Brauch knüpfte auch der koreanische Verlegerverband an. In 24 unabhängigen Buchhandlungen im ganzen Land fand heute das Frühlingsfest Buchladenspaziergang statt. Die Besucherpaare erhielten Rosen und Bücher als Geschenk. Jede teilnehmende Buchhandlung gestaltete das Programm nach ihrem eigenen Profil. Mit dabei waren unter anderem Tail Tango und Fauler Nachmittag in Seoul, Boni-Buchhandlung im südwestlichen Puyao und humanistische Buchhandlung mitten im Leben in Kimhae im Süden des Landes. Kulturminister Choi Hui-young fasste das Anliegen der Kampagne in einem Satz zusammen. Lesen stärkt die Fähigkeit zu denken und genau das braucht die Gesellschaft im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Die Stadt Seoul suchte Nachwuchs für ein besonderes Programm, die sogenannte Jugendliche Sonderbotschafterdelegation für internationale Politik und Geschichte. 12 Teilnehmende sollten ausgewählt werden, um vom 28. Juli bis zum 5. August 9 Tage lang 5 deutsche Städte zu bereisen: München, Nürnberg, Dresden, Potsdam und Berlin. Bewerbungen waren vom 13. bis zum 22. April über die Website des städtischen Jugendkultur- und Austauschzentrums MISI möglich. Das Programm ist mehr als eine Studienreise. Es ist das erste Projekt, das im Rahmen des sogenannten Jugendlichen Autonomen Budgetsystems umgesetzt wird, einer neuen Regelung, die Jugendliche direkt an der Haushaltspolitik beteiligt. Die rechtliche Grundlage dafür schuf eine Verordnung der Stadt Seoul aus dem vergangenen Jahr zur Förderung der Jugendbeteiligung. Konkret bedeutet das, Jugendliche schlagen selbst Projekte vor, bringen sich in den Budgetierungsprozess ein und setzen die Ideen um, in diesem Fall durch den Jugendbeirat der Stadt Seoul. Die Durchführung übernimmt das MISI-Zentrum, offiziell das städtische Jugendzentrum für Kultur und internationalen Austausch. Vor der Abreise werden die Teilnehmenden vorbereitet. Ab dem 4. Juli finden an 3 aufeinanderfolgenden Samstagen Vorbereitungsseminare statt. Themen sind die deutsche Zeitgeschichte, der Weg zur Wiedervereinigung und die Grundprinzipien der deutschen politischen Bildung. Auf dieser Grundlage sollen die Jugendlichen eigene Fragenkataloge erarbeiten, die sie bei Fachgesprächen vor Ort einsetzen werden. In Deutschland ist unter anderem ein Besuch beim Bayerischen Jugendring geplant, einer der zentralen Dachorganisationen für Jugendpolitik in Bayern. Dort sollen die koreanischen Jugendlichen die Strukturen politischer Jugendbeteiligung in Deutschland kennenlernen und mit ihren eigenen Erfahrungen vergleichen. Daneben führt die Route zu zentralen Gedenkorten und historischen Stätten. Geplant sind Besuche des Konzentrationslagers Dachau, des Nürnberger Justizpalasts, der Schauplatz der Kriegsverbrecherprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg war, der Gedenkstätte Berliner Mauer und des Holocaust-Mahnmals in Berlin. An diesen Orten sollen die Jugendlichen die Themen Krieg, ziviler Widerstand, Teilung und Wiedervereinigung nicht nur aus dem Lehrbuch, sondern auch unmittelbar begreifen. Ein weiterer Programmpunkt verbindet die koreanisch-deutsche Geschichte auf persönliche Weise. Bei einem Treffen mit der koreanischen Gemeinschaft in Berlin erhalten die Jugendlichen Einblicke in das Leben koreanischer Einwanderer in Deutschland. Sie erfahren mehr über die Geschichte der koreanischen Bergarbeiter und Krankenschwestern, die ab den 1960er Jahren in großer Zahl nach Deutschland gingen und damit ein frühes Kapitel der Beziehungen zwischen beiden Ländern prägten. Nach der Rückkehr ist eine Ergebnispräsentation geplant, bei der die Teilnehmenden ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zusammenfassen und teilen werden. Bewerben konnten sich Jugendliche der Jahrgänge 2003 bis 2010, die in Seoul wohnen oder eine Schule bzw. Hochschule in Seoul besuchen.
Schreibende Menschen. KBS Autorenporträt. Hallo und herzlich willkommen beim KBS Autorenporträt Schreibende Menschen. Mein Name ist Jan Dirks. In dieser Sendereihe begegnen wir Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Dichterinnen und Dichtern, die die Literaturgeschichte Koreas und der Welt bereichert haben. Kaum ein Dichter wird in Korea so geliebt wie Kim So-wol. Seine Werke, oft als Lieder von tief empfundener Melancholie und Bitterkeit bezeichnet, zeichnen sich aus durch einen schlichten, ungekünstelten, volksliedhaften Ton, der unmittelbar anrührt, ohne aufdringlich oder kitschig zu wirken. Stets durchdrungen auch vom Bewusstsein für die tragische Lage des koreanischen Volkes. Wiederkehrende Motive sind der Fortgang des geliebten Menschen, die zurückgelassene Heimat, die Sehnsucht nach dem unwiederbringlich Verlorenen, eine zutiefst romantische Haltung, so auch in seinem vielleicht berühmtesten Gedicht mit dem Titel Azalienblüten. Die in voller Blüte stehenden Azalien am Berge Yaksan, die jedes Jahr im Frühling die Hügel und Felder bedecken, stehen für die unerschütterliche Liebe gegenüber dem oder der Fortgegangenen. Und so kurz und schlicht wie Kim So-wols Gedichte sind, so tief klingen sie seit einem Jahrhundert im Herzen der Koreaner nach. Geboren wird Kim So-wol 1902 im Kreis Kusong in der Provinz Nord-Pyongan. 1904 wird sein Vater auf dem Weg zum Haus seiner Schwiegereltern von japanischen Arbeitern auf einer Eisenbahnbaustelle misshandelt und erleidet infolgedessen eine schwere psychische Störung. Der kleine Junge wird nun von seinem Großvater aufgezogen, der ein Bergwerk betreibt. In dieser Zeit begegnet er auch seiner Tante, die ihm die Freude am Erzählen vermittelt. Nach dem Abschluss der Grundschule in Kwaksan tritt er 1915 in die Osan-Höhere Schule in Cheongju ein, wo er Cho Man-sik sowie Kim Ok begegnet, der zeitlebens sein literarischer Mentor bleiben wird. 1916, im Alter von 14 Jahren, heiratet er und wechselt 1919 in das fünfte Jahr der Paejae-Oberschule in Seoul, um seine Ausbildung abzuschließen. Ermutigt von seinem Mentor Kim Ok, veröffentlicht er 1920 erstmals Gedichte in der Literaturzeitschrift Changjo. 1923 nimmt er ein Studium an der Handelshochschule in Tokio auf, bricht dieses jedoch noch im selben Jahr ab und kehrt nach Korea zurück. In dieser Zeit lernt er in Seoul den Schriftsteller Na Do-hyang kennen, mit dem er freundschaftlich verbunden ist. 1925, im Alter von 23 Jahren, veröffentlicht er mit Azalienblüten seinen einzigen zu Lebzeiten erschienenen Gedichtband. Nach seiner Rückkehr in die Heimat hilft Kim So-wol im Bergwerksbetrieb seines Großvaters, doch das Unternehmen scheitert. Auch der von ihm gegründete lokale Vertrieb der Zeitung Tonga Ilbo im Gebiet Namsi schlägt fehl und Kim Sowol gerät in extreme Armut, leidet an geschwächter Gesundheit, verfällt dem Alkohol, wird von den Verwandten verachtet und unternimmt mit seiner Frau einen gemeinsamen Suizidversuch. Am 24. Dezember 1934 stirbt er im Alter von 32 Jahren unter ungeklärten Umständen. 1977, 43 Jahre nach seinem Tod, werden seine handschriftlichen Notizen entdeckt. Darin finden sich Werke, die bereits von seinem Lehrer Kim Ok veröffentlicht wurden, der sie allerdings seinerzeit als seine eigenen ausgab. 1981 wird Kim Sowol posthum der Kulturorden erster Klasse verliehen und auf dem Namsan in Seoul ein Gedenkstein für ihn errichtet. Von Kim Sowol auf Deutsch erschienen ist der Gedichtband Azalienblüten. Das war das KBS Autorenporträt Schreibende Menschen für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks.
Das war das Programm Kreuz und Quer durch Korea mit dem Lied Lesezeichen, gesungen von Lovelies. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis nächste Woche.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Nahantemal Kolzima. Nahantemal Kolzima heißt auf Deutsch so viel wie sprich mich nicht an oder lass mich in Ruhe. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Ko Dongman und Choi Era haben sich aufgrund von Dongmans Kampfsportaktivitäten schließlich getrennt. Era möchte wieder zu einer Freundschaft zurückkehren, doch Dongman zeigt ihr die kalte Schulter.
Ah, 냉장고에 있는 거 꺼내 먹으라 말도 못해?
어, 하지 마. 네가 내 눈앞에서 얼쩡대면서 말까지 걸면 나는 못 참아. 그러니까 다시 사귀어줄 거 아니면 나한테 말 걸지 마.
저 새끼는 뭐 헤어져도 저렇게 돌직구야.
An einer Stelle sagt Dongman hier, 나한테 말 걸지 마. Lass mich in Ruhe.
나한테 말 걸지 마.
나한테 말 걸지 마.
나한테 말 걸지 마.
Mit 나한테 말 걸지 마 kann man zum einen darum bitten, nicht gestört zu werden, wenn man viel zu tun hat oder sich konzentrieren muss. 지금부터 집중해야 하니까 나한테 말 걸지 마. 알았어. Ich muss mich ab jetzt konzentrieren, also sprich mich bitte nicht an. In Ordnung. Hier noch ein Beispiel. 공부할 거니까 나한테 말 걸지 마. Ich werde lernen, also lass mich bitte in Ruhe. Okay. Hören Sie Letzteres einmal als Beispielkonversation.
공부할 거니까 나한테 말 걸지 마.
응?
공부할 거니까 나한테 말 걸지 마.
응? 공부할 거니까 나한테 말 걸지 마.
응?
공부할 거니까 나한테 말 걸지 마.
응?
Zum anderen kann man damit auch zeigen, dass man verstimmt ist. 화났으니까 나한테 말 걸지 마. 왜 화났는데? Ich bin wütend, also lass mich in Ruhe. Warum bist du denn wütend? Hier noch ein Beispiel. 대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마. 내가 뭐 잘못했어? Ich will nicht reden, lass mich in Ruhe. Habe ich was falsch gemacht? Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마.
내가 뭐 잘못했어?
대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마.
내가 뭐 잘못했어? 대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마.
내가 뭐 잘못했어?
대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마.
내가 뭐 잘못했어?
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie Nahantemal Kolsima einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode sprechen wir unter anderem über ein ganz besonderes Musikinstrument und stellen Ihnen den Kayagum-Spieler Kang Tae-hung vor. Am Mikrofon ist Alexandra Lottje. Bleiben Sie dran! Der Gelehrte Yun Son Do, der im 16. Jahrhundert lebte, ist für seine brillanten Gedichte bekannt. Von Haus aus aber war er eigentlich Politiker. Er hatte großen Einfluss, aber dies bedeutete umgekehrt auch, dass er vielen politischen Angriffen ausgesetzt war und immer wieder ins Exil geschickt wurde. 17 Jahre seines Lebens verbrachte er in der Verbannung in den entlegenen Gegenden der Provinzen Hamgyeongdo und Gyeongsangdo. Vor allem die Zeit in der nördlichen Provinz Hamgyeongdo war schwer für ihn, denn er kam ursprünglich vom anderen Ende des Landes, aus dem südlichen Haenam. Aber er fand überraschenden Trost in einer Komungo, einer Zither, die er einem Kindheitsfreund in Haenam gegeben hatte. Er hatte nicht erwartet, in Hamgyeongdo auf dieses Instrument zu treffen. Woher er wusste, dass dies seine alte Zither war? Die Sonbi, die konfuzianischen Gelehrten, gravierten damals oft ein oder zwei Sprüche auf die Rückseite ihrer Instrumente ein. Yun Son Do hatte auf einer seiner Kayagum zum Beispiel geschrieben, wer seine Gier im Herzen zähmt, für den wird dieses vom Himmel geschenkte Instrument unter den Fingern erklingen und ihn den Geist der Natur genießen lassen. Dieser Spruch zeigt, welche Bedeutung die Zither Kayagum für die konfuzianischen Gelehrten von Chuseon hatte. Unser erstes Stück heute heißt Hajeon Dodori und stammt aus dem höfischen Liedzyklus Yongsan Huesang. Es spielt die Komungo-Spielerin Kang Yu-kyung. Diese Woche stellen wir Ihnen den Kayagum-Spieler Kang Tae-hung vor. Er wurde 1893 in Muan in der Provinz Cholanamdo in eine Familie von Schamanen hineingeboren. Die Kayagum lernte er von Kim Chang-jo, der als Vater der Kayagum Sanjo gilt. Kang Tae-hung verließ seine Heimat und ging in größere Städte wie Daegu und Gyeongju, um die Kayagum zu unterrichten. Als er sich einen Namen gemacht hatte, ging er nach Seoul und gründete dort eine Gesellschaft für traditionelle Sängerinnen und Sänger, in der auch bekannte Pansori-Meister wie Lee Dong-baek und Sung Man-gap Mitglied waren. Nachdem Korea von der Kolonialherrschaft befreit wurde, ging er nach Busan und unterrichtete dort weiter. Es gibt verschiedene interessante Anekdoten zu Kang Tae-hung. Eines Tages spielte er mitten in einem Bambuswald auf der Kayagum. Ein Mann, der in der Nähe wohnte, sah, dass einige alte Männer um ihn herum saßen und der Musik zuhörten. Der Mann holte schnell etwas zu trinken und zu essen für die Männer, doch als er zurückkam, waren sie verschwunden. Der Mann fragte Kang Tae-hung, wo die Männer waren, und der Musiker antwortete ganz verwirrt, dass er allein gewesen sei. Diese Geschichte legt nahe, dass Kangs Musik so wundervoll war, dass sie selbst Geister und himmlische Wesen anlockte. Eine andere Anekdote zeigt, wie aufmerksam und diszipliniert Kang Tae-hung als Lehrer war. Eines Tages war einer seiner Schützlinge am Üben, als er von einer Maus abgelenkt wurde, die ständig in einem Loch in der Wand verschwand. Der Schüler überlegte, wie er die Maus wohl fangen könnte. Als Kang seinen Schüler spielen hörte, meinte er, dass dessen Spiel von Blutrünstigkeit beschmutzt sei. Hören wir heute ein Sanjo im Stil von Kang Tae-hung. Diesmal wird es nicht wie üblich von einem Solisten gespielt, sondern vom Orchester für traditionelle Musik des Busan National Gukak Center. Es wird daher Sanjo Pyeongju genannt. Jede Panzo, die Oper, hat ein oder mehrere Schlüssellieder, die einen Wendepunkt in der Geschichte darstellen oder das Thema der Oper verkörpern. Für das Chunhyanga ist das zum Beispiel das Haranga, das Liebeslied, oder die Passage, in der Imong-jung als königlicher Entsandter zurückkehrt. Im Hyungboga ist es die Reise der Schwalbe, im Shimcheong-ga unter anderem das Lied, in dem Shimcheong dem Meeresgott geopfert wird. Unser letztes Stück für heute ist ein weiteres Beispiel aus dem Shimcheong-ga, und zwar die Passage, in der Shimcheongs blinder Vater sein Augenlicht wiedererlangt. Das ist ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte, in der Shimcheongs größtes Problem gelöst wird. Hören wir nun die Panzo, die Sängerin Song Chang-sun, mit diesem Teil aus dem Shimcheong-ga.
신봉사를 모시고 별궁 안으로 들어가. 신명이 데려와였소. 심황후 부친을 살펴볼제. 백수 풍신 늙은 현용 슬픈 근심 가득한 게 부친 얼굴이 은은하나. 또한 산후주름이 앞을 가리 자세히 보이지 아니하니. 심황후 분부하시되 그 봉사 거주를 묻고 처자가 있나 물어보아라. 신봉사 처자 말을 듣더니만은 먼 눈에서 눈물이 뚝뚝뚝뚝 떨어지며 예 소맹이 아르리라 예 아르리네 아르리네 망쳐오고 우리 일은 딸 자식을 강보다 싸서 안고 이게 자식을 다니면서 풍량쳐서던 백조 개우 길렀는데요 15세가 되었는데 교행이 출천해야 눈알 때린다고 난경장사 성인들께 삼백석호 몸이 팔려 인당수 재수로 죽으러 간 지 3년이요 눈도 뜨지 못하고 자신만 팔아먹은 놈은 살려 두었을 때에서 비속하고 다른 칼에도 당장으로 쓴머리 끌어주고 제 마음으로 말도 저도 살아오르면 갇혀버려 보선발로 목을 안고 아이고 아버지 신모사 깜짝 놀래 아버지라 누가 날들 아버지요 누가 날들 아버지요 딸은 안들 수 없고 딸을 수 없소 남성력에 떠나라 물에 빠져 죽은 제가 우금 3년인데 누가 날들 아버지야 아이고 아버지 이때 눈을 못 드셨소 김당수 봉당적으로 빠져 죽던 정의가 살아서 여기 왔소 어서 눈을 떠서 저러고 배고 없소서 진봉사가 이 말을 탔더니 어쩔 줄을 모르는 거야. 아니 청이란 청이란 이것이 웬 말이냐 내가 지금 죽어 죽을 수도 안 되냐 내가 지금 죽을 뿐이냐 됐다 청이 여기가 어디라고 살아오더니 웬 말이냐 내 딸이면 어디 보냐 어디 내 딸이면 뭐냐 아이고 내가 눈이 있어야 내 딸을 보지 아이고 답답해라 부누나 금격 하더니 말은 눈을 번쩍 떴구나
Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/german. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.